Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update der MigoSense. Mein Name ist Heiko Gossen.
Und mein Name ist Laura Duschinski.
Mit euch gemeinsam starten wir wieder ins Wochenende. Heute ist Freitag, der 15. Mai 2026. Ein Brückentag. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Und wir schauen jetzt einmal zurück auf eine kurze Woche, Laura, oder?
Richtig, das hat man auch ein bisschen bei unseren Themen gemerkt heute Morgen. Aber ich glaube, wir haben ein paar ganz interessante Themen dabei.
Würde ich auch behaupten, aber dann würde ich doch vorschlagen, lass uns mal unseren Zuhörenden einen kurzen Überblick der Themen geben und dann können ihr selber entscheiden, ob es sich lohnt oder nicht.
Ob es sich lohnt, weiter dran zu bleiben. Nein, das auf jeden Fall, denn ich habe einmal etwas mitgebracht aus der Schweiz, nämlich hier geht es um den Swiss Health Data Space. Hier ist jetzt die Ausschreibung veröffentlicht worden. Das fanden wir aus unserer Sicht natürlich sehr interessant. Weiter geht's mit dem Top-Thema für heute, nämlich eine Bank muss im großen Umfang dafür haften, dass ein Phishing-Angriff bei einem Kunden erfolgreich war. Und zu guter Letzt habe ich auch noch einen Veranstaltungshinweis für Ende diesen Monats.
Wunderbar. Ich würde einmal auf den Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg schauen, was da zum Datenschutz drin steht, nämlich einiges. Dann hätte ich ein Update zu Google Chrome und der BSI-Studie zur Cyberkriminalität. Und last but not least auch ein Veröffentlichungshinweis zum Urteil, zum Russmedia-Urteil. Damit würde ich sagen, es lohnt sich, aus unserer Sicht, sowieso immer, keine Frage, sonst würde ich mir die Meldung ja nicht mit aufnehmen. Aber lass uns loslegen.
Genau, meine erste Nachricht kommt aus der Schweiz, denn diese setzt bei Gesundheitsdaten auf die digitale Souveränität. Die Schweiz plant ja mit dem Swiss Health Data Space einen vernetzten Datenraum für Patientendaten. Ziel ist der sichere Austausch von Gesundheitsdaten zwischen Ärzten, Ärztinnen, Spitälern und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen. Besonders brisant bei der Ausschreibung ist jetzt, nach den bisherigen Anforderungen soll die Infrastruktur ausschließlich Schweizer Recht unterliegen und keine Abhängigkeit von fremden Rechtsordnungen aufweisen. Damit wären US-Cloud-Anbieter wie Microsoft, Google oder AWS wegen des US-Cloud-Acts faktisch kaum einsetzbar. Der US-Cloud-Act steht dabei im Fokus, weil ja eben US-Anbieter unter bestimmten Voraussetzungen auch dann zur Herausgabe von Daten verpflichtet werden können, wenn Server außerhalb der USA stehen. Die Schweiz stellt damit nun eine Grundsatzfrage. Also reicht ein europäischer oder schweizerischer Serverstandort aus oder braucht es auch rechtliche Unabhängigkeit vom Zugriff aus Drittstaaten? Gleichzeitig entsteht auch ein Spannungsfeld, denn hier gelten jetzt strenge Souveränitätsanforderungen. Diese können natürlich aus Sicht der Schweiz absolut den Datenschutz stärken. Aber auch dabei betrachten muss man das Vergaberecht, beispielsweise WTO-Vorgaben, die Gleichbehandlung aller Bieter vorschreibt. Aber auch Kosten- und Innovationsfähigkeit sind dadurch berührt. Ein pauschaler Ausschluss von US-Firmen könnte als völkerrechtswidriger Protektionismus gewertet werden, so die Kritiker. Hinzu kommen gegebenenfalls diplomatische Hürden, da die Schweiz derzeit auch Handelsabkommen mit der Trump-Regierung verhandelt. Befürworter der Initiative sehen dagegen digitale Souveränität als zwingende technische Sicherheitsanforderung. Also ob jetzt die strikten Vorgaben bis zur finalen Ausschreibung Bestand haben, bleibt aus unserer Sicht abzuwarten. Ich persönlich finde es natürlich sehr mutig, dass die Schweiz da so einen Schritt nach vorne geht. Wie siehst du das?
Mutig. Ich finde es aber auch völlig legitim zu sagen, das sind sensible Daten und da wollen wir keine anderen Jurisdiktionen drin haben. Und es liegt ja letztendlich dann an den Firmen auch zu gucken, wie sie sich da aufstellen. Natürlich haben sie bestimmte Grenzen, was dann Verpflichtungen auch aus Drittstaaten heraus angeht. Aber ich halte es völlig für legitim. Finde, da könnten sich andere Projekte auch Vorbilder dran nehmen.
Durchaus.
Dann schauen wir einmal nach Baden-Württemberg. Cem Özdemir und die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg wollen rund 40% der Stellen bei der Datenschutzaufsicht streichen. Die Kürzungen stehen allerdings unter dem Vorbehalt einer möglichen Neuordnung der Datenschutzaufsicht und einer stärkeren Zentralisierung von Aufgaben. Das ist ja ein Thema, was auf Bundesebene gerade auch diskutiert wird. Inwieweit Aufsichtsbehörden Behörden zentralisiert werden oder deren Funktionen zumindest für die Privatwirtschaft. Die Landesregierung hat die Pläne mit Bürokratieabbau und effizienteren Strukturen begründet und geprüft werden soll unter anderem, ob Aufgaben künftig stärker zwischen Bund und Ländern gebündelt werden können. Also wie gesagt, im Prinzip das, was wir ja schon auf Bundesebene an Diskussion kennen. Die Einsparungen wirken deshalb bislang eher wie ein politisches Zielbild als vielleicht wie ein sofortiger Personalabbau. Gleichzeitig plant die Koalition einen stärkeren Einsatz von künstlicher Intelligenz und digitalen Sicherheitswerkzeugen. Besonders auffällig ist der geplante Ausbau intelligenter Videoüberwachung. Pilotprojekte wie die KI-gestützte Überwachung in Mannheim sollen auf weitere Standorte ausgeweitet werden. Und dabei soll KI nicht nur Verhaltensmuster erkennen, sondern auch gefährliche Gegenstände identifizieren. Außerdem will man auch die biometrische Fernerkennung nutzen. Der Landesdatenschutzbeauftragte Tobias Keber, unseren Zuhörern ja hoffentlich wohl bekannt, hat erklärt, seine Behörde unterstütze einen ermöglichenden und gestaltenden Datenschutz, der Innovation und KI-Anwendungen rechtssicher begleiten sollte. Das haben wir ihn, so haben wir ihn ja auch bisher mal wahrgenommen. Zugleich hat er aber auch davor gewarnt, dass Unternehmen, Vereine und Bürger bei einer Zentralisierung wichtige Ansprechpartner vor Ort verlieren könnten. Das deckt sich ja auch so ein bisschen mit der Themenfolge, die ich mit ihm dazu hatte. Also von daher, wer da nochmal reinhören mag, ist natürlich gerne eingeladen. Zurück zum Koalitionsvertrag. Auch Datenschutzverbände haben Bedenken geäußert. Sie haben nämlich darauf hingewiesen, dass die Datenschutzgrundverordnung unabhängige und ausreichend ausgestattete Aufsichtsbehörden verlange. Also ob die gekürzten oder die geplanten Kürzungen jetzt mit diesen Vorgaben vereinbar sind, das wird dann wahrscheinlich auch noch diskutiert, wenn es dann ein bisschen spruchreifer wird.
Wenn es soweit ist. Aber grundsätzlich ist man ja erstmal irritiert, wenn es heißt, eine Aufsichtsbehörde soll Stellenabbau betreffen.
Genau. Und das haben andere Medien natürlich auch sozusagen als Kernaufhänger genommen. Ich finde es, wie gesagt, fair auch zu sagen, naja, es gibt Abhängigkeiten und die sollte man natürlich auch mit erwähnen.
So ist es. Die APO-Bank muss Phishing-Schaden fast vollständig erstatten. Das Landgericht Berlin II hat am 22. April die Deutsche Apotheker- und Ärztebank zur Rückzahlung von rund 218.000 Euro verurteilt. Ein Kunde war Opfer einer professionellen Phishing-Masche geworden. Die Täter kombinierten einen täuschend echten Brief im APO-Bank-Design mit einem QR-Code, der zu einer gefälschten Webseite führte, um sich für ein neues Sicherheitsverfahren zu registrieren. Die manipulierte Webseite war optisch kaum vom echten Bankingportal zu unterscheiden. Ergänzt wurde der Betrug durch einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Sie wirkte authentisch, kannte Kontodetails und leitete das Opfer durch den Prozess. Die Bank verweigerte die Erstattung mit dem Argument, der Kunde habe grob fahrlässig gehandelt. Das Gericht sah das jetzt aber anders. Die Täuschung sei so professionell gewesen, dass sie für Laien nicht ohne weiteres erkennbar war. Der Kunde muss nun lediglich den gesetzlichen Eigenanteil von 50 Euro tragen. Wichtig im Verfahren ist vor allem die Aussage zur Beweislast. Die APO-Bank hatte zwar selbst vor sogenannten Phishing-Attacken gewarnt, doch solche Warnhinweise reichen nicht aus, wenn die kriminelle Inszenierung eine überzeugende Gesamtautorität ausstrahlt, so das Gericht. Die Bank hätte im Fall konkret nachweisen müssen, dass der Kunde eine besonders schwere Sorgfaltspflichtverletzung begangen hat. Außerdem deutet das Gericht im Urteil Ansätze für notwendige Früherkennungssysteme an. Die Bank hätte den Betrug erkennen und unterbinden können, da die Einwahl des Kunden und die gleichzeitige Registrierung eines neuen Geräts durch die Täter über vollkommen unterschiedliche IP-Adressen und Provider erfolgte. Diese offensichtliche Diskrepanz wurde auf technischer Seite nicht durch automatisierte Sicherheitsmechanismen blockiert. Eine Besitzprüfung wäre technisch also nicht unmöglich gewesen. Das Urteil ist jetzt zwar noch nicht rechtskräftig, ist aber sicherlich eine Signalwirkung für zahlreiche weitere Verfahren. Aus Datenschutzsicht zeigt der Fall zudem, wie gefährlich mittlerweile Social Engineering geworden ist. Also Täter nutzen mehrere Kommunikationskanäle, täuschen Vertrauen vor und verwenden offenbar kontextbezogene Informationen, um ihre Angriffe besonders glaubwürdig wirken zu lassen. Außerdem jetzt auch für die Banken insbesondere, aber das gilt natürlich auch für andere Unternehmen, dass Betrugsprävention sich natürlich auch weiterentwickeln muss, also technisch und organisatorisch. Wir haben es ja an sehr vielen anderen Stellen ja auch im Datenschutzbereich, sich immer wieder zu hinterfragen, sind meine Maßnahmen denn überhaupt noch angemessen? Und in dem Fall hier können Schäden dann dadurch auch eben nicht ohne weiteres auf die Kunden, die der Sache auf den Leim gegangen sind, abgewälzt werden. Ich fand das Urteil jetzt super interessant, wie gesagt, aus den zuvor genannten Gründen. Mir ist auch kein Urteil bekannt, das in der Art und Weise auch da voll ein Unternehmen so in die Haftung nimmt.
Ich finde es auch interessant, den Punkt mit der Überprüfbarkeit von verschiedenen IP-Adressen und Providern und so weiter. Da könnte man natürlich durchaus gucken, was ist da einer Bank möglich. Ich finde es aber auch schwierig, ehrlicherweise. Man muss ja auch am Ende sehen, wir zahlen es ja alle, ja, also alle anderen Bankkunden zahlen das am Ende ja irgendwie auch mit. Ja, ich bin mal gespannt. Ich finde es nicht ganz so einfach. Unternehmen und Internetnutzer stehen beim Einsatz von Chrome gegebenenfalls vor einem Zielkonflikt zwischen mehr Schutz durch KI und möglicher Datenübermittlung an Google. Denn Google hat in der neuen Chrome-Version 148 einen Hinweis auf lokale Verarbeitung aus der Dokumentation entfernt. Dabei geht es um KI-Funktionen im Browser, die Inhalte analysieren und Nutzer unter anderem auch auf Phishing-Versuche aufmerksam machen sollen. Bislang hatte Google hervorgehoben, dass diese Verarbeitung lokal auf dem Gerät stattfinde. Die Vermutung, dass Daten dennoch an Google übertragen werden könnten, ist laut Heise Online entstanden, nachdem entsprechende Hinweise in den Entwicklerinformationen geändert worden sind. Kritiker sehen darin nun ein mögliches Indiz dafür, dass die Datenverarbeitung nicht mehr vollständig lokal erfolgt oder zumindest weniger transparent beschrieben wird. Google selbst hat zu den Vorwürfen bisher sich aber noch nicht geäußert. Parallel dazu hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, den Cybersicherheitsmonitor 2026 veröffentlicht. Die Studie hat gezeigt, dass Cyberkriminalität für viele Internetnutzer ein alltägliches Risiko geworden ist, denn demnach ist inzwischen jeder 9. Onliner von digitaler Kriminalität betroffen gewesen. Besonders häufig ging es hier eben um Phishing-Angriffe, kompromittierter Konten und den Verlust natürlich von persönlichen Daten. Damit wird die Diskussion um KI-Funktionen im Browser auch für Unternehmen meines Erachtens relevanter, denn KI-gestützte Schutzmechanismen können natürlich helfen, Angriffe schneller zu erkennen, keine Frage, und Nutzer auch zu unterstützen. Gleichzeitig müssen Unternehmen aber auch prüfen, welche Daten durch solche Funktionen natürlich verarbeitet werden und ob dabei Informationen an Google übertragen werden könnten. Denn man hat natürlich auch im Unternehmen ja zum Beispiel viele interne webbasierte Anwendungen, die dann mit dem Browser vielleicht genutzt werden. Deswegen sollten Unternehmen meines Erachtens natürlich insbesondere für sensible Unternehmensinhalte auch prüfen und schauen, inwieweit hier die Transparenz der Browserhersteller ausreicht und die tatsächlichen Datenflüsse dann auch letztendlich geprüft werden können.
Kommen wir zu unserer Rubrik Veröffentlichung und Veranstaltungen. Und ich möchte mit einer Veranstaltung starten, und zwar auch in Baden-Württemberg und auch zum Thema Videoüberwachung. Heiko, wie du es ja vorhin schon einmal kurz angesprochen hattest. Und zwar führt die Behörde durch, also im Namen des Landesbeauftragten für den Datenschutz, dort zu einer Online-Sprechstunde ein am 26. Mai. Und Anlass dafür ist eben das neue Landesdatenschutzgesetz, das den Einsatz von Videoüberwachung ausweitet. Professor Tobias Keber betont im Rahmen der Einladung, dass öffentliche Stellen, sei es Kommunen, Schwimmbäder, aber auch Schulen, die neuen Regeln kennen müssen. Die Veranstaltung vermittelt eben das entsprechende Wissen dazu, also wann ist Videoüberwachung zulässig und wo liegen denn auch die Grenzen. Ergänzt wird das durch ein kompaktes Infoblatt, das auch auf der Webseite des LFDI Baden-Württemberg abrufbar ist.
Jetzt gehen wir noch an die andere Seite der Republik, nach Norden. Der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat eine ausführliche Bewertung zum sogenannten Russmedia-Urteil des Europäischen Gerichtshofs veröffentlicht. Das Urteil selbst, wir haben ja in KW 49 letzten Jahres dazu auch ausführlich berichtet, hat teilweise neue Maßstäbe für die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit von Social-Media-Plattformen gesetzt. Deswegen kurz zur Erinnerung, der EuGH hatte sich mit der Frage beschäftigt, wann Plattformbetreiber für rechtswidrige Inhalte oder Datenschutzverstöße ihre Nutzer mitverantwortlich sein können, und im Mittelpunkt stand die Abgrenzung zwischen technischer Bereitstellung einer Plattform und einer aktiven Beteiligung an der Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Hamburger Datenschutzaufsicht hat das Urteil nun eingeordnet und die möglichen Folgen für Unternehmen, aber auch Behörden und Plattformbetreiber erläutert und geht dabei unter anderem der Frage nach, wann Betreiber als gemeinsame Verantwortliche gelten können und welche Anforderungen sich daraus dann auch für die Praxis ergeben. Interessant dürfte die Veröffentlichung vor allen Dingen für Datenschutzbeauftragte, aber natürlich auch Compliance-Verantwortliche sein, die Social-Media-Dienste einsetzen oder auch eigene Plattformangebote natürlich betreiben. Ich denke auch für Verantwortliche im Online-Marketing oder für Organisationen mit Community- oder Nutzerplattformen liefert die Bewertung vielleicht Hinweise zur zukünftigen Auslegung dann auch der Verantwortlichkeit im europäischen Datenschutzrecht. Die ausführliche Analyse des Hamburger BFDI findet sich natürlich einerseits auf der Seite der Aufsicht, aber wie gewohnt packen wir den Link natürlich auch in unsere Shownotes. Und damit, liebe Laura, sind wir für heute durch.
Haben wir es geschafft.
Für alle, die, wie gesagt, heute den Brückentag auch arbeiten müssen, so wie wir, also wie gewohnt am Freitagnachmittag diese Folge und ein schönes Wochenende. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und auf bald.
Bis bald.